Über Götter und die Welten. Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welten. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
Tillmann, sag mir doch mal einen schwäbischen Gruß.
Einen schwäbischen Gruß? Du meinst so wie Hallo sagen oder was?
Zum Beispiel?
Ich kenne halt, man sagt halt so, leck mir nur am Arsch. So.
Gut, ja genau, leck mir am Arsch.
Leck mir am Arsch. Und das ist ja auch, da gab es mal so eine Gerichtsverhandlung, wo irgendjemand leck mir am Arsch gesagt hat und dann hat die andere Person diese Person irgendwie angezeigt. Aber beim...
War das der Remstal-Rebell?
Nee, ich glaube nicht.
Hat der das nicht gemacht? Der Vater von Boris Palmer?
Nee, ich glaube, es war jemand anders. Aber auf jeden Fall kam bei dieser Gerichtsverhandlung heraus, dass leck mir am Arsch ist keine Beleidigung, sondern im Schwäbischen ein Ausruf des Erstaunens.
Hat der Richter festgestellt.
Ja, sehr gut, ich finde es so schön, ein Ausruf des Erstaunens. Das ist so...
Ja, leck mir am Arsch.
Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwann mal irgendwie... Also... Wenn man jemanden schon lange nicht mehr gesehen hat, so, dann sagt man, Herr, leg mir nur mal aus, das ist doch der Uwe.
Was macht der da, Hanne?
Ich habe ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen oder so, ja.
Ja, genau. Okay, ja, cool. Also man merkt, du bist des Schwäbischen mächtig.
Das merkst du jetzt.
Ja, jetzt endlich habe ich es mal, ich habe es ja immer nicht so geglaubt.
Ja, okay.
Aber so langsam habe ich das Gefühl, doch, da ist mehr dahinter.
Mhm.
Über die Ziuwaren, über die Schwaben reden wir vielleicht heute auch noch.
Ja.
Die Frage ist, dieser Begriff oder dieser Satz, leck mich am Arsch. Du weißt vielleicht auch noch, wo der eigentlich herkommt.
Ach,
ne?
Doch, stimmt. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber das ist eher so, erst solle er mich im Arsche lecken.
Genau,
so.
Das Originalzitat ist eigentlich im Arsche und sage ihm, er solle oder er könne mich
im Arsche lecken.
Und es kommt vom Götz von Berlichingen, ist berühmt geworden durch Wolfgang Goethe, der da ein Drama draus gemacht hat, genau, ein Theaterstück. Und den Typ gab es ja echt.
Genau, also das Götz von Berlichingen, ich weiß da nicht viel drüber. Also sagt mir natürlich was, und ich hätte jetzt auch an Goethe gedacht. Goethe ist eigentlich eh spannend, weil es gibt so arg viele Redewendungen im Deutschen, die von Goethe kommen. Also zum Beispiel noch, was ich ja auch dann erst vor kurzem gecheckt habe, ist dieser, wie war das nochmal mit diesem, das ist also des Pudels Kern. Das ist, aus Mephisto, dass dann der Pudel ist eigentlich der verwandelte Mephisto.
Also vom Faust, genau.
Genau, und es gibt auf jeden Fall unglaublich viele Redewendungen im Deutschen, die von Goethe kommen. Und okay,
absolut.
Und der Goethe, nee, oder der Götz von Berlichingen, war das ein Schwab?
Ja, der kommt also aus Jagsthausen.
Jagsthausen, das kenne ich irgendwie.
Das ist da oben an der Jagst, also vielleicht so, sagen wir mal, 100 Kilometer von Utgard, im Utgard da draußen,
ist es? Ja, okay.
An der Jagst, und da ist der geboren, also 1480, vor ungefähr 530 Jahren, und es war ein Reichsritter, damals gab es ja noch das Deutsche Reich, römischer Nation, und Adliger, der auch in den Bauernkriegen dann später gekämpft hat, und der ist sogar ziemlich alt geworden, 80 Jahre oder so.
Okay, das war ein Ritter. Das heißt,
ein Ritter,
hat
wieder, genau. Der hatte
so eine Burg,
genau.
Und hatte ein Pferd und hat mit dem Kran mit seiner Rüstung hochgelupft quasi.
Genau, weil er ja von alleine immer draufgekommen ist.
Ja.
Und der, also ist eine historische Persönlichkeit tatsächlich. Und der hat in einer Zeit gelebt, wo sich schon vieles geändert hat, weil da wurden dann in der Neuzeit so das Schießpulver weiterentwickelt.
Ah.
Also die Chinesen haben es ja eigentlich erfunden und die Europäer haben es dann weiterentwickelt und es gab Schusswaffen. Und deswegen ist ja auch dieses Rittertum irgendwann ausgestorben, weil einfach diese Rüstungen nichts mehr gegen die ganzen Kanonen und so anrichten konnten. Davor hat man immer schön mit dem Schwert gekämpft gegeneinander, Mann gegen Mann.
Das sieht man eigentlich so ein bisschen, ist das die Zeit von den Musketieren? Weil Musketiere, das hat ja auch mit Muskete irgendwie zu
genau.
tun.
Das aber ist dann schon ein bisschen später noch in Frankreich, aber damit fängt es an.
Ludwig XII. Oder so, keine Ahnung, das ist die Zeit mit Robespierre und so weiter.
Na, das ist dann der 16. Aber
okay. Auf jeden Fall, bei den Musketieren finde ich nämlich immer interessant, man denkt immer an den Degen und die fechten ja miteinander. Mhm. Aber es gibt auch die Musketiere, ich habe neulich so einen Film geschaut, der war irgendwie in der Mediathek, und da sieht man schon, da gibt es auch Pistolen und Gewehre und die Musketen, aber hauptsächlich fechten die. Und natürlich ist natürlich auch Fechten, das ist ja immer noch so in allen Filmen, ein Laserschwert ist halt irgendwie cooler darzustellen. Ja. Ich stelle mir manchmal vor, wenn jetzt, man könnte ja auch so eine Kampfmethode machen, dass wir einfach nur gegenüber sitzen und uns mental bekriegen so und dann kämpfen wir. Ja, aber wir kämpfen so mit unserer Geisteskraft gegeneinander und dann irgendwann kippt einer um. Aber das wäre voll langweilig im Film.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich so Jedis machen das ja. Oder, warte, in der Matrix sind ja, also ist es so ein bisschen so, weil das ja alle sind ja nur angeschlossen. Und dann merkst du ja, wenn die halt, die zucken dann so in ihrem...
Ja, genau. Und
wenn sie da einmal Liege sind.
Dann fließt Blut auf einmal raus.
Ja, genau. Aber eigentlich, aber der Götz von Berliching, zu dem wollte ich noch was sagen.
Ich fand es nur interessant mit diesem Fechten und dann aber Schießen gleichzeitig. Das ist ja die...
Ja, genau. Das ist dann so das Ende des Rittertums gewesen. Der Götz von Berliching war einer dieser letzten Ritter. Und der ist auch deswegen so bekannt, weil der hieß auch der Götz mit der Eisenfaust oder der eisernen Hand.
Okay.
Weil dem hat tatsächlich in irgendeiner Schlacht, jetzt frag mich nicht wann, ich hab's vergessen, hat ihm eine frühe Kanone, eben die Schwerthand, abgeschossen. Und die hing dann wohl noch irgendwie so dran.
Oh.
Und dann musste die ihm amputiert werden. Und das ist einer der ersten mittelalterlichen Menschen, von denen wir wissen, dass er eine Prothese hatte. Der hat sich nämlich so eine Eisenhand anfertigen lassen und anscheinend war da sogar so ein Mechanismus drin, dass man eben auf so einen Knopfdruck dann eben auch manche Finger so aufspringen konnten.
Und dann konnte man dann doch noch einen Bierkrug halten.
Wahrscheinlich,
wenn man den Knopf in die andere Richtung...
Wahrscheinlich. Also der war eigentlich einhändig dann, ist aber trotzdem Reichsritter noch geblieben und hat sich diese Eisenhand anfertigen lassen. Und das ist einer der ersten, wo wir es eben wissen, dass der so eine wirklich künstliche Hand hatte. Und dieses Motiv der künstlichen Hand, du hast gerade schon die Jedi-Ritter angesprochen, das gibt's ja oft, ja, also dass in Filmen oder in Geschichten Leute die Hand verlieren, im Kampf in der Regel. Und wir wollen halt ein bisschen über Hand oder Hände auch reden.
Wir reden über Hände, geil.
Weil, also,
ich finde meine Hände eigentlich gar nicht so, die sind eigentlich schon schön. War ich okay?
Ja.
Also es ist schon, jetzt wenn man mal sogar auch also keinen Dreck unter den Fingernägeln heute, ist gut.
Ah, ist das eine Ausnahme?
Nee, ich schaff doch nichts. Wie soll da Dreck drunter kommen?
Aber du würdest gerne im Garten schaffen und dir Auberginen und Zucchini selber anbauen.
Genau,
da gibt
es dieses Gladiator-Zitat übrigens auch. Da sagt der Maximus, ein Gladiator sagt, Erde lässt sich leichter von den Händen waschen als Blut.
Okay.
Ja, auch gut. Also, ja.
Ah, ja, gut, wenn wir schon bei Filmzitaten sind. Terminator 3. Okay. Da kommt der Terminator ja zurück. Der Film ist... ein bisschen später rausgekommen als die ersten beiden.
Okay.
Und hast du ihn gesehen? Da gibt es so am Anfang so eine Szene. Er wird da mit diesem Blitz oder wird da so quasi in die Zeit reingeschleudert. Und die erste Szene ist die, er steht dann vor so einem Stripclub und ist halt nackt. Weil er hat halt erst keine Kleidung. Und dann geht er da so rein und er ist ja so ein Roboter und jeder kennt ja Arnold Schwarzenegger. Und dann ist so voll das kreischende Publikum, so lauter Frauen. Und auf der Bühne ist so ein schwuler Stripper, der hat halt so Lederkleidung an. Und dann geht halt der nackte Terminator so durch die Menge und geht so ganz nach vorne und scannt den so und sagt, okay, der hat die passende Kleidung. Und dann sagt er so, your clothes. Und dann sagt der Stripper so, ah, no, talk to the hand. Und halt ihm so die Hand hin. Okay. Und dann packt er so seine Hand und sagt, now.
Geil.
Und dann zockt dem halt die Kleidung, mit der er dann im ganzen Film rumläuft.
Okay, mir fällt gerade noch was ein, apropos Hand abschlagen oder so, weil das Ding ist ja mit der Hand ist, also wenn man da das Schwert damit hält, dann ist der natürlich auch sehr exponiert.
Ja, deswegen muss der geschützt werden.
Ja, aber deswegen kann natürlich auch die Kanone das eher die Hand abschlagen. Mhm. Das ist ja, in ganz vielen Filmen kommt es ja vor, dass, ich habe schon wieder vergessen, also gerade im Schwertkampf, dass du dann halt auch die Hand abschlägst, weil die halt so gerade draußen ist. So.
Ja.
Und natürlich eigentlich, was wir vergessen haben, glaube ich, oder was, ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, eine der besten Handabschlagsszenen der Filmgeschichten. Weißt du, welches das ist?
Ich kenne ein paar, aber jetzt erzähl du mal.
Ritter der Kokosnuss.
Ah, der Ritter.
Der schwarze Ritter.
Der schwarze Ritter, genau. Ist doch nur eine Fleischwunde.
Ist nur eine Fleischwunde. Und dann, ich weiß ja die Reihenfolge, aber die schlagen ihm erst den einen Arm ab. Und,
genau.
Dann der nächste Arm, dann das eine Bein, dann hüpft er auf einem Bein und sagt, so, wollt ihr kämpfen, ergibt euch, ich habe keine Chance. Da
boxt er ihn noch so.
Genau.
Dann hat er das zweite Bein, dann liegt das, oder
steht. Dann hat er nur noch das Torso.
Genau.
Und ich weiß gar nicht, ob sie im Kopf auch noch abschlagen.
Ihr Feigling, kommt zurück. Ja, wir haben doch gerade nicht angefangen.
Stimmt, ja.
Also, stimmt. Na, die ist natürlich auch sehr, sehr gut.
Weil und episch. Ich habe ja tatsächlich ChatGPT gefragt, so, wo ist das alles vorkommt mit Hand
das
abschlagen.
Hat er dir nett.
Das hat er nett.
Ah, ja, der kennt halt Ritter der Kokosnuss nicht.
Ja.
Monty Python, leider underrated bei der KI, okay?
Ja,
also. Ich meine, die epischste Szene, die halt hoffentlich die meisten kennen, ist auch finde ich schon bei Star Wars in mittlerweile Episode 5, ne? Damals eben der zweite Teil, wo Luke Skywalker mit seinem Vater Darth Vader im Todesstern, in der Wolkenstadt kämpfen, in diesem riesigen Schlauch da und eben.
Und da ist es da, wo er die Hand verliert.
Genau, da haut ihm dann der Luke klettert da so raus auf so einen Vorsprung und unter ihm dieser gähnende Schlund und dann haut ihm der Darth Vader die Hand ab und dann gesteht er ihm ja auch, ich bin dein Vater.
Je suis ton père.
Ah oui, en français, okay.
Ich habe es gerade mal auf Französisch angeschaut, ich fand es sehr, sehr lustig.
Und dann schreit der Luke ja so, weil er es nicht wahrhaben will und dann so, ja, komm zu mir und dann können wir als Vater und Sohn gemeinsam die Galaxis beherrschen. Und Luke macht's halt nicht, okay, sondern er lässt sich dann fallen und wird dann eben von Han Solo mit seinem Raumschiff da dann am Ende letztendlich gerettet.
Der klammert dann ja noch irgendwie
ewig. Ja, der hängt dann in dieser Wolkenstadt unten dran.
Mit einer Hand aber nur.
Ja, genau. Und der kriegt dann ja in den nächsten Teilen eine künstliche Hand, mit der er dann wieder das Laserschwert halten kann.
Genau. Und sein Vater hat ja auch die Hand verloren.
Der Anakin Skywalker, genau.
Ich weiß nicht mehr, in welchem Teil das ist, aber der verliert auch die Hand und der kriegt dann auch so eine künstliche Hand. Und da gibt es, glaube ich, eine Szene.
Der wurde ja komplett eigentlich erneuert, deswegen wurde der erst so Darth Vader.
Nee, aber das mit der Hand ist noch früher. Also er hat schon noch als Anakin,
stimmt,
da gibt es eine Szene, habe ich halt, wo er da mit seiner Geliebten, da mit Natalie Portman halt, dasteht. Auf dieser ganz schönen Planeten und da siehst du, dass er halt so eine schwarze, komische Hand hat. Und das finde ich noch einfach interessant, weil das ist wieder Vater und der Sohn, die haben das beide.
Die Episode 1 mit Jar Jar Binks, diesem komischen Typ da echt.
Ja, okay,
das die sind schon diese Filme da, ja, da hat sich der George Lucas keinen Gefallen getan. Wir wollen jetzt keine Star Wars-Kritik üben, aber ja, genau, Hand abschlagen, was auch sehr bekannt ist.
Handabschlag ist natürlich noch, weil bei Star Wars, deswegen fand ich das auch interessant mit diesem Schießen und Schwertkämpfen. Und es ist natürlich ganz einfach, warum schlage ich die Hand ab? Dann kann ich das Schwert nicht mehr führen. Also genau. Das ist dann, du bist ja dann quasi fast wehrlos. Okay, gibt's nicht auch welche, die mit zwei Schwertern kämpfen? Gibt's ja schon auch so mal. Oder,
ja, so der, genau, dann hat so dieser, Jedi oder dieser eine Roboter, dieser Sith-Roboter,
glaube ich. Der kämpft ja mit vier Schwertern, so, glaube ich sogar. Okay. Also das gibt's ja schon auch mit zwei oder du musst dann die andere Hand nehmen, deine schwache Hand quasi so. Und das ist also schon aber eine starke Schwächung, weil wenn ich jetzt einfach mit einem Maschinengewehr kämpfe, ist wahrscheinlich so, okay, zielen ist dann schwieriger mit einer Hand, aber den Abzug zu betätigen, das kriege ich ja mit links auch noch hin.
Genau, genau.
Aber wenn ich die Schwerthand, wenn die weg ist,
dann hast du ein Problem.
Dann habe ich ein Problem.
Und tatsächlich wurde, also einmal dieses Nebeneinander zwischen Schusswaffen und Nahkampfwaffen ist natürlich da dann, sagen wir mal, ein Vorteil für die Fernschützen im Laufe der Geschichte, militärisch gesehen. Aber trotzdem bleiben diese Nahkampfwaffen auch immer aktuell ein Stück weit. Und du weißt, warum die, wenn man zum Beispiel in so Burgen ist, warum die, also fast alle, ich würde sogar behaupten, alle Gänge immer, wenn man einen Turm hochgeht, rechts rumführen. Ne?
Die Treppen, Wendeltreppen, genau. Ja, dass der verteidigt, der, genau, wenn du hochkommst, dann hast du diese Mittelsäule auf der rechten Seite. Und
da ist ja deine Schwerthand.
Und da ist die Schwerthand.
Und das heißt,
der Schlag dann eigentlich gegen die Mittelsäule.
Genau,
und wenn ich von oben runterkomme, habe ich schön diese Kurve so als.
Und kannst dich gleichzeitig mit der linken, mit deinem Schild noch
abschützen.
Und deswegen wurden auch die Krieger und auch Ritter darauf trainiert, selbst wenn sie Linkshänder waren, dass sie eben mit rechts kämpfen.
Ja, okay, so wie mein Opa wurde auch trainiert, dass er mit rechts schreibt.
Ja.
Und ja, wir hatten es ja letztes Mal über Häger das Schreckliche und ich finde es. Mir fallen, seitdem wir über Helga der Schreckliche, den Wikinger geredet haben, ich bin überinspiriert, mir fallen die ganze Zeit wieder irgendwelche Helgas ein. Und es kommt ja auch wirklich mit diesem, ich glaube, es ist wirklich historisch so, dass das Händeschütteln daher kommt. Und es gibt einen Helga, das sagt er zu seinem Sohn, wenn du einen Fremden begegnest, schau ihm die Augen, schüttele ihm die Hand, halte diese gut fest, dann kommt er nicht an sein Schwert.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich so historisch, dass man Hände schüttelt, das ist so zeigen, schau, hier ist meine Hand.
Ich habe da nichts drin, ich habe keine Waffe.
Nichts so. Und dann schüttelt man die sich und dann sieht man, dass man...
Absolut, ja. Mir fällt gerade noch, dann können wir bei dem Händeschütteln weitermachen, noch ein Beispiel ein für eine Filmperson, die die Hand verliert, nämlich aus Game of Thrones, der Jaime Lannister, der dann... aber umswitcht. Also der ist dann, der kann dann eben mit rechts nicht mehr kämpfen, das spielt er in so einer mittelalterlichen Welt und der lernt dann tatsächlich mit links sein Schwert zu führen.
Das macht er.
Und trainiert es halt richtig gut und das verändert auch ziemlich seinen Charakter in der ganzen Serie und so. Aber das ist auch eine krasse Szene.
Das ist ein interessanter Punkt mit dem Charakter ändern.
Ja, zumal das auch gar nicht im Kampf passiert bei ihm, sondern eigentlich so nebenher. Das sind so.
Das ist Game of Thrones typisch. Ja.
Ja, genau.
So eine Gartenarbeit oder so.
Schocker-Szene, wo du in dem Moment gar nicht mit rechnest. Aber das ist auch noch ein berühmtes Beispiel. Und ja, die Hand, ich meine, die ist super wichtig. Es geht ja auch sprachlich. Zum Beispiel, wir haben schon, wenn man von der Rechten spricht, ja, also das Recht, wenn etwas Recht ist, ja, also rechts hat ja auch.
Ich finde es so krass, wie links negativ, so ein linker Typ.
Genau, das ist so und das komisch. Ist nicht nur im Deutschen so, das ist zum Beispiel auch war schon im Lateinischen Recht so, bei den Römern. Ordnung. Alles, was links ist, war irgendwie auch.
Sinister ist auch. Sinister ist das.
Sinistra ist die linke Hand.
Ja, und Sinister ist auch so ein bisschen.
So dunkel, dem sollte man nicht vertrauen, genau, nicht vertrauenserweckend. Alles, was right ist, das ist halt gut und richtig.
Das da hat kommt mein Opa das Recht schon immer her. Gesagt, du bist ein rechter Verteidiger beim Fußball. Weil ich war wirklich rechts und er hat gesagt, du bist ein rechter. Und er fand es sehr witzig, mein Opa, das ist ja so ein Wortwitz, du bist ein rechter Verteidiger.
Ja.
Und jetzt aber, das passt ganz gut gerade, was du gesagt hast mit der Hand, weil der nordische Gott Tyr, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, das ist mir immer noch unangenehm, also T-Y-R.
Genau, nicht mit Ü wie die Tür.
Genau, nicht die Tür. Der verliert irgendwann seine Hand. Und dann kämpft er danach auch mit links.
Ah, okay.
Bei dem sein Zeichen
ist. Das ist wieder Jamie Lannister.
Das ist dem sein Zeichen auch, dieses Schwert. Und der führt es dann mit der anderen Hand.
Und der Tür, den hatten wir schon mal, weil von dem kommen ja die Ziuwaren.
Genau.
Die dann, also die dem Tür folgen, das dann wiederum die Schwaben sind. Jetzt machen wir wieder den Kreis
zum Götz.
Ja, genau, zum Götz und nach Stuttgart. Und also die Schwaben. Haben eben dann, waren auch als Krieger bekannt, als einer der kriegerischen Stämme der Germanen. Und die sind dann dem Gott gefolgt, weil der eben das Schwert hatte. Oder was zeichnet den Tyr eigentlich aus? Ist das ein Kriegsgott?
Nee, vor allem ist der Tyr, es ist auf jeden Fall ein Kriegsgott. Und es ist auch der Gott der Rechtsprechung. Und es ist eigentlich auch der Gott des Sieges, witzigerweise. Das finde ich auch geil. Nicht nur des Krieges, sondern auch des Sieges. Das finde ich gut. Ich muss gerade überlegen, ich wollte glaube noch irgendwas noch. Genau, wir müssen nachher noch darauf zurückkommen, dass die Charakterwandlung mit der Hand, das ist noch wichtig. Merken. Der Tyr ist auf jeden Fall ein sehr, sehr alter Gott. Und was echt ein bisschen auffällig ist, eigentlich auch mal wieder, der hat auch keine Frau. Und der ist auf jeden Fall, wie gesagt, der Gott des Kampfes und des Krieges. Und er ist der mutigste aller Götter, sagt man auch. Der ist schon auch klug. Und er hat keine Frau und das liegt vielleicht sogar daran, dass er früher, es gibt die Theorie, dass er eigentlich eine Frau hatte und zwar die Frigg, aber dann wurde er irgendwann von Odin verdrängt als Hauptgott der nordischen Mythologie und dann hat er auch nicht mehr die Frau gehabt.
Ah,
und das ist das Interessante ist an dem, man geht davon aus, dass der Odin-Kult in Skandinavien verbreitet war, der kam ja von Norddeutschland quasi, kam Odin nach Skandinavien und davor war Tyr der Hauptgott.
Okay.
Ja, und
interessant.
Und der wurde sehr oft sehr angebetet und der ist noch, was auch noch cool ist, er ist der Gott, der Schützer der Tingstätte, dieser Versammlungsort.
Ja. Kannst du das kurz erklären, vielleicht, was
die
ist
Tingstätte?
Ein
Ting? Ja. Ich weiß es nur, dass in Heidelberg gibt es so ein. Da ist man immer am 1. Mai hin, die Linksradikale sind da immer hin. Ich weiß nicht, ob es noch darf. Ich war da, glaube ich, nie dabei. Ein Ting ist einfach, das ist ein Versammlungsort im Freien, in dem man sich trifft, um irgendwie Sachen zu besprechen. Und es ist auf jeden Fall auch im Freien. Und dann, ich weiß nicht,
wie genau es abläuft. Heute würde man sagen, demokratisch ein Stück weit.
So wie in Athen, der Platz, wie man sich es vorstellt.
Genau, die Volksversammlung, wo dann eine Abstimmung gemacht wird und gesagt, wo dann eben geguckt wird, alle Freien dürfen dann entscheiden, was machen wir.
Und es ist im Prinzip ein bisschen so wie, die Götter reiten ja immer jeden Morgen zum Stamm von Yggdrasil, um sich zu beraten. Das ist auch schon so eine Tingstätte.
Ist das deren Morgengymnastik?
Sowas.
Das ist ganz schön anstrengend.
Ja, und auf jeden Fall, Tyr, von dem gibt es eigentlich, ich muss kurz überlegen, ob ich schon alles gesagt habe.
Ja, aber das heißt ja, wenn es so ein alter Gott ist, dass die Ziuwaren ja auch schon ein sehr alter Stamm sind, die Schworbe.
Genau, auf jeden Fall, von dem gibt es halt diese, es gibt eigentlich nur so einen Hauptmythos, wobei es noch zu sagen gibt, es gibt also zwei Quellen über seine Herkunft. Über die Mutter weiß man nichts. Der Vater ist entweder Odin oder so ein Riese.
Wie immer.
Hymir, glaube ich, heißt dieser Riese, genau. Und dann gibt es halt noch diese Geschichte, die berühmte Geschichte mit dem Fenriswolf. Und da gibt es auch so Gemälde. Also der Fenriswolf, ich weiß nicht, hat man den überhaupt schon mal? Den kennt man irgendwie, oder?
Ja, wir haben schon mal drüber geredet, aber stell ihn nochmal kurz vor.
Der Fenriswolf ist ein Wolf, ein sehr großer Wolf. Und was?
Der wächst ja immer, ne?
Der wächst also der immer ist am Anfang. Und das Interessante ist, dass man, der kann reden. Mhm. Das war mir lange nicht bewusst. Und er ist ein Kind Lokis. Und wir hatten schon mal, Loki hat ja viele Kinder, also, und das Witzige ist, wenn man sich das vorstellt, sind Halbgeschwister. Also Loki hat dieses achtbeinige Pferd. Mhm. Sleipnir ist so ein Kind von Loki mit dem Riesen, mit so einem. Dann hat er zwei Söhne, die so mit seiner Frau hat, also mit seinem, die auch eine Göttin ist, die kommen dann auch nochmal vor. Dann hat er, jetzt muss ich mich konzentrieren.
Die Midgard-Schlange?
Genau, das wollte ich sagen, nämlich die Midgard-Schlange. Wie heißt der? Jörmungand. Genau, da heißt die eigentlich. Die ist, und der Fenriswolf und noch die Hel. Die drei sind echte Geschwister. Von Angerboda heißt die. Also Loki hat ein Kind mit einer Riesin namens Angerboda. Aha. Mit der hat er drei Kinder. Und das sind der Fenriswolf, die Midgardschlange und diese Hel.
Okay, also
Angerboda heißt die,
auf jeden Fall. Das ist ja auch interessant, dass aus den Riesen dann wieder so Monster entstehen. Die Midgardschlange, also die Midgardschlange wächst ja auch ständig und die umringt ja die Welt. Das hatten wir schon bei Thors Fischfang.
Genau, aber es ist ja so.
Und der Fenriswolf wächst ja auch.
Genau, aber es ist ja so, dass die Geschichte ist eigentlich die, dass Loki es irgendwann mal wegkriegt, diese Kinder. Und dann kriegen das die Götter mit. Und dann holen die nach Asgard, weil sie wissen, es ist eine Gefahr. Mhm. Und die Hel wird dann halt verbannt. Und die gründet dann ihr eigenes Reich, Hel. Das ist so, davor kommt die Hölle. Und das ist. Sie wird aber nicht zu den Asen gerechnet, interessanterweise. Sie ist eigentlich erst eine Riesin, wird die gerechnet, die Hel. Über die reden wir auch noch.
Also die hat dann das Totenreich.
Genau, die ist Totenreich. Dann die Midgard-Schlange, das ist auch ganz komisch. Odin wirft die dann ins Meer einfach. Und dann wächst die immer weiter und spannt die Welt und beißt sich selber in den Schwanz. Ja, und dann haben wir noch den Fenriswolf. Und den Fenriswolf haben sie jetzt das Problem, was machen wir mit dem? Und das ist einfach das Interessante ist, dass man fragt sich vielleicht gleich, warum bringt ihr den nicht einfach um? Und es liegt daran, dass ihnen ihr Land so heilig ist, sie wollen darauf kein Blut vergießen auf diesem Land. Und dann, das ist so abgefahren, ich habe es wirklich nochmal gelesen vor 2 Tagen, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass die ganzen Sachen immer so einen Namen haben. Das hat alles einen Namen, also dann bringt sie
die Fetische.
Ja, die Fetische. Dann bringt sie, die wollen den dann fesseln an der Kette, weil sie wissen, okay, shit, Mann. Genau, es ist nämlich so, und deswegen ist Tyr da wichtig, weil Tyr ist der Einzige, der so mutig ist, dem Essen zu bringen. Der bringt dem immer das Essen.
Also selbst die Götter haben Angst vor diesem Fenriswolf.
Ja, weil der wird zu groß und zu mächtig und die werden, der wird immer stärker.
Das ist interessant, weil du ja sagtest, der war eigentlich der mächtigste Gott, laut dieser Theorie vor Odin. Und das würde das ja wieder unterstreichen, dass selbst Odin sich da nicht getraut hat und Tyr der Einzige ist, der noch den Mumm hat, den Wolf zu füttern.
Genau, und der geht dann hin. Und dann merken sie, der wird immer größer und immer stärker. Und dann bauen sie eine Kette und gehen mit dem zu dieser Kette. Und die Kette hat irgendeinen Namen auch. Und dann sagen sie zu ihm, hey du, hier diese Kette, glaubst du, du kannst die zerreißen? Wir würden dir gern die mal anlegen, dir die Kette. Und dann kannst du mal deine Kraft demonstrieren. Und dann schaut er sich die Kette an, denkt sich so, was ein Quatsch, die zerreiße ich easy peasy. Und macht es dann auch. Mhm. Die Götter, okay, blöd. Bau eine zweite Kette, die 1,5 mal so stark ist.
1,5? Ja,
so steht es wirklich bei Snorri Sturluson.
Okay.
Die dann auch irgendeinen Namen bringen dem die Kette und sagen so, hey, wir würden dir gerne die Kette anlegen, dann kannst du deine Kraft messen und wenn du das schaffst, dann wirst du berühmt und dann, das wird dein Ruhm in der Welt vergrößern. Und der Fenriswolf findet das dann schon, hat erst keinen Bock, aber sagt, ja okay, ich will berühmt und schrecklich sein, was weiß ich.
Der ehrgeizige Wolf.
Schon irgendwie komisch, oder?
Ja.
Und dann macht er das, zerreißt wieder. Dann haben die Götter ein Problem. Und dann schicken sie, ich weiß es so tatsächlich noch, Skirnir. Weißt du noch, wer das ist?
Nee.
Ich finde es immer so schön, weißt du, dich als Lehrer so das ist quasi, ich verarbeite meine Schultraumata, dass ich jetzt mal dich, als der ja Lehrer ist, dann so.
Ja, das ist nicht mal, wer das wahre Opfer ist hier.
Genau, ich gebe dir nachher, kriegst du eine mündliche Note, ich sage so, ja, 2+, weil du jetzt schon mal das nicht weißt, kannst du schon mal nicht besser, nee, egal.
Ach, du bist aber hart.
Ja, ich bin schon streng. ich habe so ein Geschichtslehrer-Trauma auch so ein bisschen. Ich habe meine mündliche Abi-Prüfung war über Baden-Württemberg und Napoleon und war halt schlecht. Egal.
Hast du mal erzählt, ja.
Und auf jeden Fall, Skirnisch, dieser Diener von Freyr. Der kommt bei Freyrs
Verhängnis. Der das Schwert dann nimmt von dem Freyr.
Genau, der dieses Freyrs verhängnisvolle Frühlingsgefühle vergärt in dieser Folge.
Dieses Schwert wird er später schmerzlich vermissen.
Genau, und dieser Diener, der geht dann zu den Zwergen mal wieder.
Oh komm, es war jetzt schon eine 1 bis 2. Sorry.
Ich muss kurz, vielleicht tatsächlich so. Weil du weißt ja, du hast ja verstanden, nur diesen einen Namen. Das ist schon gut. Auf jeden Fall geht er dann zu den Zwergen und gibt denen einen Auftrag, eine Fessel zu machen. Und das ist dann auch wieder geil, weil diese Fessel, ich hoffe jetzt, dass ich es zusammenkriege, weil die wird ja aus diesen Sachen gemacht, die es nicht gibt. Mhm. Also die wird gemacht aus, es sind 6 Sachen, zählen mit. Es sind der Bart der Frauen. Dann ist es der Tritt, also der Schall von den Katzen. Mhm. Dann ist es die Stimme der Fische. Mhm. Die Wurzeln der Berge. Mhm. Dann der Speichel der Vögel.
Okay.
Und jetzt kommt noch das Komische, was ich nicht verstehe, die Sehnen der Bären. Warum es das nicht geben soll, verstehe ich nicht. Die Sehnen der Bären.
Okay, ich habe noch nie die Anatomie eines Bären.
Der wird schon Sehnen haben. Also es ist komisch.
Sicherlich, ja. Vielleicht haben die gedacht, er hat nur... gut. Aber ob denen damals der Unterschied zwischen Muskeln und Sehnen klar war? Ja. Aber okay.
Aber
gut.
Auf jeden Fall, aus diesen Sachen wird dieses Band gemacht. Und das heißt Gleipnir.
Boah.
Mit G vorne. Gleipnir.
Also Sleipnir war das Pferd.
Genau.
Draupnir war der Ring. Und Gleipnir ist die Fessel.
Genau.
Okay.
Und diese Fessel, das sieht aus wie ein seidener Faden. Das sieht nicht wirklich aus, als ob es stabil ist.
Ja, das klingt schon tückisch.
Ne, das ist tückisch.
Ja.
Und der Wolf ist ja nicht blöd. Die bringt es dann dem Fenriswolf und sagen, hey, wir würden gerne das nochmal probieren. Dann wirst du richtig weltberühmt und das wird ein Ruhm. Ja, da hast du mehr Follower, wenn du das hast nachher. Und das macht es. Und der wird dann Verdacht, weil das sieht so, das ist irgendwie komisch. Und dann möchte er, und jetzt haben wir es endlich, als Pfand soll einer der Götter seine Hand in sein Maul legen.
Okay, und traut sich natürlich keiner.
Traut sich
aber
keiner.
Aber einer, der ihn auch gefüttert hat, das wird Tür sein.
Genau, und der legt dann seine Hand rein. Und dann wird es so beschrieben, das finde ich cool, ich habe es schon ein paar Mal gelesen, dass dann legen sie ihm die Fessel an. Er schafft sich nicht zu befreien. Und alle Götter lachen und freuen sich, bis auf einer. Das ist Tyr, weil er weiß, jetzt ist seine Hand weg.
Und der Wolf beißt ihm die Hand ab.
Genau.
Okay.
Und dann gibt es noch das, was auch noch ein bisschen komisch ist, dass sie dann dem Wolf noch ein Schwert in den Kiefer reinstecken danach, das sein Kiefer so auseinander drückt, also sein Ober- und Unterkiefer, so dass er nicht irgendwie
beißen kann. Ja.
Und dann kommt aber aus seinem Sapper, sage ich mal, wie nennt man das so, aus diesem...
Ja.
Entsteht dann irgendein Fluss, ein schlimmer noch.
Ein schlimmer Fluss.
Ja, es ist schon.
Oh nein.
Ja, und dann ist noch das. Und das Ende der Geschichte ist eigentlich das, dass bei, wenn die Ragnarök eintritt, das ist schon krass, es ist immer.
Jetzt, so aufs Ende gerichtet.
Ja,
ne?
Und jetzt ist immer schon.
Ganz jetzt, teleologisch.
Ja, ja, dann redet man dann in der Ragnarök-Folge. Es ist schon klar, dass in der Ragnarök wird er nämlich diese Fessel abwerfen.
Mhm. Wo ist der dann die ganze Zeit?
Der ist auf irgendeiner Insel. Asgard ist der irgendwo. Der ist da gefesselt und der wird dann sich befreien bei der Ragnarök.
Aber der wächst halt noch weiter, oder?
Genau. Und dann ist aber das Spannende, das ist auch nochmal ein echt spannender Hinweis, ist, dass in der Ragnarök, man könnte ja vermuten eigentlich, weil der so eine Beziehung hat zu Tyr, dass die aufeinandertreffen da.
Mhm.
Aber so ist es nicht so.
Mhm.
Und das ist das Komische, in Ragnarök trifft er halt auf Odin und nicht auf Tyr.
Vielleicht, und weil Odin dann
Tyr verdrängt.
Genau, oder Tyr wurde vielleicht ist das auch die Erklärung, dass Tyr seine rechte Hand verliert, mit der er, also die Schwerthand, und du hast gesagt, er ist auch der Gott des Rechts, der Gesetze, also vielleicht die Schwurhand, man hat ja oft dann so ein, ich schwöre bei den Göttern, dass ich die Wahrheit sage und so, vielleicht ist er deswegen verdrängt worden, weil er das nicht mehr konnte ohne rechte Hand.
Jetzt, ich muss nur eins sagen, dann ja. Und zwar, der Tyr, der kämpft dann halt bei Ragnarok gegen Germ. Germ, da wird man in der nächsten Folge
drüber reden. Ich kenne nur Germknödel.
Ja, die genau.
Sind sehr lecker, so auf so.
Aber Germ ist der Höllenhund. Das ist der Germ, ist der Hund, der den Eingang zur Hölle bewacht, also zur Hehl.
Okay.
Und Tyr trifft dann auf den, das ist natürlich eigentlich schon eine Schmach. Dass er eigentlich willst du gegen den Fenriswolf kämpfen als
ja, Gott. Ja, der hat eine Rechnung mit ihm offen.
Ja, genau. Und ja. Normalerweise ist das so, zum Beispiel, wir hatten Thor. Thor trifft ja dann auf die Midgard-Schlange.
Ja.
Und der hat er schon mal getroffen. Heimdall, Loki hatten wir schon. Die treffen da aufeinander. Also es ist immer so, die haben irgendwann kommen die mal, treffen
die aufeinander. Die persönlichen Fäden werden dann genau. Da am Ende geklärt werden. Okay.
Aber Tyr nicht. Tyr darf nicht gegen den Fenriswolf kämpfen, sondern kämpft dann gegen Germ.
Ja, der hat ja keine rechte Hand.
Genau, das mit der rechten Hand, das ist ja genial. Und zwar, ich gebe zu, dass ich oft auch dann doch Wikipedia konsultiere. Und da bin ich nämlich, das habe ich in diesem Buch da, über die nordische Mythologie habe ich das nicht gefunden, dass es gibt eine Sagengestalt aus der irischen, aus der keltischen, irischen Mythologie, sage ich mal, die heißt Nuada. Und das war ein König, der hat in einer Schlacht seine rechte Hand verloren und daraufhin durfte er nicht mehr König sein. Weil wenn man verstümmelt ist, darf man nicht König sein. Dann wurde jemand anderes König. Dann hat ihm aber irgendjemand eine Silberhand gebaut und dann wurde er doch wieder König.
Ah, wie der Götz von Berliching.
Genau.
Also der war kein König, klar, aber der hat dann auch eine Prothese.
Ja, und dann ist es so beim Tyr, und ich weiß das wirklich nicht, ob das wahrscheinlich ist es auch nicht überliefert, wahrscheinlich weiß man es einfach nicht so, wann diese Geschichte so entstanden ist mit diesem Fenriswolf, aber es passt ja dazu, dass der Tyr, der verliert seine rechte Hand und ist vielleicht dann ab dem Moment quasi nicht mehr der Hauptgott, weil er hat jetzt nicht mehr das Recht, der stärkste Gott zu sein, sondern es ist halt Odin. Also es steht zwar nicht genauso explizit drin in dieser Edda, aber vielleicht ist das ein Umgang mit diesem Prozess.
Ja, wahrscheinlich wurden da auch wieder verschiedene Mythen zusammengebracht, um dann eben eine halbwegs logische Abfolge der Ereignisse hinzubringen. Ja. Aber da spiegelt sich sicherlich so ein Verdrängen der alten Götter drin wieder. Ich fand es noch interessant, also wie heißt nicht doch Gleipnir heißt die
Fessel? Muss selber, ja genau,
Gleipnir. Gleipnir, das ist ja schon cool. Du wirst ewigen Ruhm erlangen, wenn du diese Fessel bezwingen kannst. Das müsste man mal so einem Donald Trump geben, der ja auch immer Friedensnobelpreis will.
Hey, wer war es am Bolsonaro? War das doch, der hat doch mit dem Lötkolben dann an seiner Fußfessel rumgelötet.
Ja, genau.
Auch genial.
So, ja. Er wollte es ja gar nicht kaputt machen.
Nee, er war nur wissenschaftliche Neugier.
Genau,
er richtig war gut.
Genau. Das wäre cool, ja, wenn es so einfach ginge.
Ja,
aber die Typen kommen halt bei der Ragnarök wieder am Ende. Das ist das Problem dabei.
Also gut. Aber es ist trotzdem cool. Also allein, dass es aus diesen unmöglichen Dingen oder diesen nicht existierenden Dingen gemacht wird, das steht da wirklich genau so. Ich habe es wirklich nochmal nachgedacht.
Also
genau so steht es bei Snorri Sturluson drin.
Das heißt, sie übertragen, dass es nicht möglich ist, eigentlich den zu fesseln.
Und es steht sogar noch drin, du wirst dich vielleicht fragen, dass es diese Dinge alle nicht gibt. Also es ist wirklich
an den Leser so, gewandt.
Ja, ja, nee, das ist in dieser Günfall-Ginning, das ist ja in dieser großen Geschichte, genau, das ist so ein Dialog und dann, da kommt es vor. Und dann hat es natürlich noch so einen tollen Namen, die Zwerge haben es gemacht, ist auch immer so der Klassiker.
Ja, ja. Und du hast vorher gesagt, also sein Charakter ändert sich dadurch.
Das natürlich ist die Frage, nämlich genau, das
der Tür verliert seine Stellung, sozusagen.
Das wird in dieser Geschichte erst so
vielleicht nicht beschrieben. Ab dem Moment waren die Schwaben, die Ziuwaren, auch nicht mehr so erfolgreich im Kampf, wer weiß.
Ja, meinst du jetzt nur, wenn wir es im Fußball gegen die Nordmänner verloren haben? Das war, nee, aber das wird so nicht beschrieben in der Geschichte, ob er seinen Charakter verändert. Und das ist halt diese Charakterveränderung, das sind ja immer zwei Sachen. Einmal ist es so, wie sich die Rolle dieses Gottes über die Laufe der Jahrhunderte verändert hat oder halt auch wie in dieser Geschichte, aber in diesen Geschichten und es ist ja eigentlich eh so, dass in Charakterveränderungen in Personen, das gibt's ja nicht in Geschichten vor, das hat im Mittelalter, da ging's nicht um so Sachen, im Mittelalter, da gibt's, da ich war, also ich habe das mal bei Yuval Noah Harari gelesen. Da stand so das
rein. Deinem Lieblingsphilosophen.
Ja. Dass im Mittelalter die Menschen haben sich nicht so interessiert für das Innenleben. Die haben gesagt, so okay, wir wollten wissen, wie viele Menschen hat er in der Schlacht getötet. Wir wollen nicht wissen, ging es ihm dabei gut. Und das ist eher so ein modernes Phänomen, dass wir, das fängt eigentlich mit Voltaire oder sowas an. Candide ist ein witziges Buch, so mit dieser Aufklärung, da geht es um das Innenleben, das ist sehr neu. Und deswegen kommt es, diese Charakterveränderung wird in dieser Edda nicht beschrieben. Aber es ist allgemein oft so, dass du hast ja gemeint bei Game of Thrones, ich habe ja da tatsächlich bei Game of Thrones, glaube ich, nur die allerletzte Folge habe ich gesehen und sonst nichts. Ich habe aus Prinzip auf Schwäbisch und sagen, gerade zum Bosse, habe ich das alles nicht angeschaut. Der Hype war mir so groß. Das ist so wie How I Met Your Mother. Ich habe gesagt, so, hey, das ist viel zu gehypt. Ich schaue es nicht an.
Oder Harry Potter.
Ja, das habe ich dann später. Ja, sorry, ich weiß. Aber du meinst, der hat eine Charakterveränderung und es wird oft beschrieben, dass...
Ach, nein, übrigens... Natürlich macht das was mit dir, wenn du deine rechte Hand verlierst. Also.
Ja, genau, aber das ist scheinbar oft so ein Zeichen der Metamorphose auch, so dieser Veränderungsprozesses, dass man dann die Hand verliert und dann wird man irgendwie... Ich weiß es nicht.
Ja, also es ist ja auch erstmal ganz biologisch beziehungsweise physisch gesehen, dein Handling wird anders, ne?
Geil.
Du kannst halt nicht mehr das so machen den ganzen Tag. Du kannst nicht mehr die Kaffeetasse mit der rechten Hand morgens halten. Auf dem Klo ist es wahrscheinlich auch schwieriger auf einmal. Also es gibt ja so viele Kleinigkeiten.
Wobei es gibt Leute, die haben gar keine Arme.
Da gibt's da zwei, das kann man alles lernen, ja, klar.
Es gibt so zwei sehr berühmte Hornisten, also ich bin Waldhorn. Und ich weiß nicht, also es gibt zwei, ich weiß nicht, ob die gleich berühmt sind, die haben beide gar keine Arme.
Ja.
Und die spielen einfach mit ihren Händen. Und ich bin Weltklasse und der eine sagt, er ist eigentlich nur eingeschränkt in der Reaktion der Menschen. Weil er kann alles. Er kann Zähne putzen, er kann E-Mails schreiben, er kann Horn spielen. Und da gab es noch einen berühmten Fall, übrigens auch ein ganz verrücktes Buch ist von Sloterdijk. Mhm. Du musst dein Leben ändern, heißt es, von dem Philosoph Peter Sloterdijk. Mhm. Und der schreibt in diesem Buch so ein bisschen, dass den Mensch es ausmacht, sich zu verändern. Und da gibt es ein Beispiel, das ist unfassbar. Es gab mal einen Typen, der hatte keine Arme und der hat Geige gespielt. Und der hat super gut Geige gespielt.
Mit den Füßen.
Mit den Füßen. Und dann hat er, da war scheinbar der berühmte Pianist Friedrich Liszt war im Konzert und hat danach gesagt, er war sehr beeindruckt, vor allem von den Doppelgriffen. Also Doppelgriff bedeutet, dass du halt zwei Finger genau perfekt auf zwei Seiten, und dann spielst du die zwei Seiten gleichzeitig und dass du das mit den Füßen exakt hinkriegst, ist der Wahnsinn. Und dann, was der noch gemacht hat, das ist eigentlich das Krasseste in der Geschichte, dem ist dann mal im Konzert eine Saite gerissen und dann hat er mit seinen Füßen eine neue Saite auf die Geige drauf gemacht. Mhm. Und es kam so gut an, die Leute waren so erstaunt, dass er das immer inszeniert hat. Er hat dann immer bei dem Konzert...
Die reißende Saite.
Ja, er hat dann immer die Saite mit den Füßen gewechselt, so als Show-Event. Ja, das heißt, eigentlich ist man gar nicht so eingeschränkt. Ich glaube, die Typen sind halt ultra beweglich, die können dann auch Auto fahren, keine Ahnung.
Jemand, der hat das natürlich von Geburt an... Ist nicht, also nicht, dass man den jetzt beneiden
müsste,
aber der hat mehr Zeit zu lernen. Wenn jetzt so ein Tür oder auch so ein Luke Skywalker seine Hand halt irgendwann, oder Jamie Lannister, da ist er wahrscheinlich auch schon 35, 40 verliert, dann muss der natürlich, weil der hat ja seine Routinen schon, muss der sich natürlich komplett umstellen. Ist schon, stelle ich mir schwierig vor.
Ja, glaube ich auch.
Aber ja, also diese Hand, eben sprachlich, ist ja auch ganz viel mit verbunden. Das Handling im Englischen oder auch der
handlungsfähig.
Handel. Handlungsfähig. Der Handel an sich, ja.
Ja.
Handeln.
Handlanger gibt es auch ein gutes Wort.
Handlanger, die rechte, man sagt oft die rechte Hand von jemandem sein, ja. Also, dass
eine
man
Hand wäscht die andere.
Zum Beispiel, also da, allein in diesen Sprichwörtern, in diesen Begriffen, in diesen Wendungen zeigt sich schon, was für eine Bedeutung die Hand hat.
Französisch, Tür, bis war ein gut Mann. Ein gut de Mann, also Tür, bis war ein gut Mann, heißt, da brauchst du Hilfe.
Ich glaube, das gibt es in jeder Sprache und
viel,
das macht ja auch Sinn, die Hände.
Wir sind die Hände gebunden, Ich kann nichts machen, wir sind die Hände gebunden.
Ja. Es gab mal, als wir im Zivil waren, habe ich ja immer, ich war ja im Fahrdienst und du bei der bei den Gärtnern.
Eigentlich bei den Müllern. Also bei viel Müll.
Und ich hatte immer mein Auto und habe mir halt Kassetten damals noch wirklich bespielt.
Ah, ja,
und
geil.
Dann hatte ich von Main Concept ein Album und da war ein Lied, da singt er dann, ihr habt es in der Hand, nur habt ihr es nicht im Griff. Um quasi zu zeigen, dass die natürlich die Handhabe das eine ist, aber man deswegen noch nicht die Kontrolle hat unbedingt. Weil wegen der Charakterveränderung fällt mir gerade noch eine historische Persönlichkeit ein, die auch noch ganz interessant ist, nämlich Kaiser Wilhelm II., der also im Deutschen Reich dann eben auch Kaiser war, als der Erste Weltkrieg begann. Und der ist tatsächlich aufgrund einer schwierigen Geburt, also seine Schulter war eingequetscht sozusagen bei der Geburt und dadurch wurde ein Nerv verletzt, hatte der, sein linker Arm war verkrüppelt und gelähmt, genau, der konnte den nicht richtig benutzen und der hat ziemlich stark darunter gelitten, weiß man mittlerweile aus biografischen und auch Berichten von Leuten, die ihn kannten. Und der hat zum Beispiel, wenn man von dem Fotos sieht, der ist ja oft in seiner Paradeuniform mit dem...
Das hat man immer versteckt wahrscheinlich.
Genau, weil der Militarismus so angesehen war und der hat immer seinen Helm aufgehabt und so. Und der hat ganz oft seine linke Hand, zum Beispiel wenn er auf dem Pferd sitzt, halt irgendwo in der Hüfte oder so auf seinem Schenkel liegen oder er hat dann so seinen Degen in der Hand oder er stützt sich auf irgend so einen Stab oder so. Und da gibt es sogar Historiker, die vermuten, dass das bei ihm so einen Minderwertigkeitskomplex ausgelöst hat. Ja, er als deutscher Kaiser... Ja, okay. Hier die größte Landmacht in Europa und so, dass er halt dadurch auch irgendwie nochmal leichter zu beeinflussen war in allem, was in Richtung Militarismus geht und sich leichter in diesen Ersten Weltkrieg hat hineinschlittern.
So wie Napoleon einfach dachte, ich bin klein, lassen. Ich muss irgendein Land angreifen.
Stimmt, bei ihm war es die Körpergröße, ja.
Ja, ich weiß nicht, was bei Trump klein ist.
Der IQ.
Der IQ, genau.
Aber gut.
Ja, mir fällt noch ein paar Kleinigkeiten ein. Das eine ist, es gibt nochmal bei Marvel, gibt es noch The Winter Soldier, heißt der. Der hat auch so ein, sein einer Arm ist so ein ganz krasser Metallarm. Also der hat auch seinen Metall, seinen Arm verloren und hat jetzt so eine, quasi eine Waffe. Und das also noch als Figur. Das andere, man denkt ja immer noch, wer auch noch Hände verliert, sind natürlich Surfer.
Wegen Haiattacken?
Nee, es gibt tatsächlich, es gibt schon ein paar professionelle Surfer, die haben, der Hai denkt da, oh, super, eine Robbe, und dann beißt er den Arm, dann denkt er, oh, scheiße, ich habe mich täuscht, war doch keine Robbe, war ein Mensch, für Teufel.
Ah, war linke Hand.
Nee, aber die wollen ja eigentlich keinen Menschen. Ja. Und da gibt es auch noch, und ich denke halt auch an Piraten. Also dieses Dings mit diesem, diesem Haken. Ich habe das früher mir mal bastelt, so einen Haken, weißt du, da hast du so vom Kleiderbügel oben das Ding genommen und hast da irgendwas draus rum und hast dann drüber und hast gedacht, jetzt bin ich ein Pirat.
Stimmt, das ist auch cool. Auf jeden Fall.
Und das weiß ich auch, und das ist dann auch, kann bei Piraten kann es ja sowohl vom Haiangriff kommen, als auch vom Kampf.
Ja, was mir gerade auch noch einfällt, wenn man dann demnächst die nordische Göttermannschaft, also die Fußballmannschaft aufstellen, da müssen wir halt überlegen, wo der Thüringen kommt, weil der kann ja dann, oder die Chance, dass der Hand macht.
Das ist ja voll gut.
Weil ist halt der deutlich muss reduziert, ne?
Ja, ist voll gut. Da können die Stürmer nicht auf die Hand zielen, um einen Elfmeter zu kriegen, sondern sie müssen halt... Also
der soll irgendwo in die Abwehr und beim Elfmeter immer in die Mauer rein.
Ja, genau.
So, also,
das ist eigentlich, ist eigentlich gut.
Ja. Ja, cool.
Ja, ich muss,
eins fällt mir noch ein, zu den Schwaben.
Zur Hand fällt mir
die Schwaben sind halt schon auch wichtig, finde ich, mit dem Tür.
Die Schwaben sind wichtig, so einfach so aus dem Kontext gerissen, okay?
Nee, weil, kennst du den blöden Witz, wo kommt's Handy her?
Ja.
Aus dem Schwäbischen, weil da hat, als es aufkam, haben sie gefragt, ja, Handy, Keulkabel.
Ja, genau, ja. Nee, also mit dem, ich wollte nur noch, aber nochmal aussagen, dass ich denke mich mal auch noch so an so Bildern von so Kaisern oder Königen, die haben dann manchmal so diesen beschissenen Apfel da in der Hand, keine Ahnung.
Das ist der Reichsapfel, hallo.
Ja, genau. Übrigens, mal auch noch eine Hausaufgabe, müssen wir auch noch mal auschecken.
Ey, du bist halt voll der Lehrer.
Ja.
Gibst mir Hausaufgaben.
Genau.
Ist ja krass, hey.
Sei froh, dass du keine Strafarbeit kriegst. Geil. Auf jeden Fall bei den Skatkarten, da gibt es ja auch die Buben, die Königin, die Damen und das sind alles historische Gestalten und das ist völlig crazy. Also zum Beispiel ist da. Ich weiß, der König, der Karo-König ist Julius Cäsar.
Mhm.
Und
der stimmt.
Und das ist, und die haben auch so, und dann gibt es Karl der Große und die haben auch diese Symbole. Aber ich denke gerade, ich denke gerade an solche Bilder von so Königen und die stehen dann so mit dem Zepter in der Hand oder so oder mit dem Schwert. Und das ist einfach ein Symbol für Macht, diese Hand. Ich setze es durch und das ist irgendwie, ich glaube, darum geht's irgendwie. Und dann gibt es noch, aber allerdings auch noch, mir fällt nochmal jemand ein, mit einer Hand, und zwar der Bruder des Philosophen Ludwig Wittgenstein.
Hui.
Der hat eine Hand verloren, seine rechte tatsächlich, auch im Krieg, wahrscheinlich im Ersten Weltkrieg, bin mir nicht sicher, da müsste es sein.
Doch.
Und dann wurde für den der war Pianist nämlich, und dann wurde für den komponiert ein Stück, das heißt das Konzert für den einarmigen Pianisten. Und das wurde für den Typ, und der hat dann halt auf einem Hand
Okay.
Sondern,
ja. Klingt interessant. Muss ich mal anhören. Okay.
Ja.
Ja, also klar, so Verlust von Körperteilen gibt es tatsächlich relativ häufig. Natürlich betrifft es nicht alle, was auch gut so ist. Ja. Aber ich denke schon, dass es sehr einschneidend ist jetzt, und das Leben halt krass verändert.
Genau, ne? Zum Beispiel, wenn du sagst Körperteile, also was ja eher ist mal ein Finger. Wer ist der berühmteste, der einen Finger verloren hat?
Warte hier.
Nee.
Ist es nicht Bilbo Beutlin?
Nein, Sauron.
Ah ja, Sauron, ja klar.
Sauron verliert dann.
Am Anfang, klar, ja, genau. Da lagen sie ihm den Finger ab.
Und das ist eigentlich auch noch so ein geiles, und das ist halt die allergrößte Übertreibung. Also ich meine, dieser Ritter aus Ritter, und aus die Ritter der Kokosnuss, dieser Ritter ist natürlich krasser, aber Sauron, da schlägt dann ja der Isildur Elendils Sohn, schlägt ihm mit dem Schwert des, wie hieß das Schwert nochmal? Das war, shit, das ist peinlich. Richtig,
also ich habe Herr der Ringe nur 10-mal gesehen, du ja, glaube ich 100-mal. Nee, also du nein, musst, wenn, dann musstest du wissen.
30-mal ungefähr.
Ja.
Aber ist mit, der nimmt nämlich das Schwert von seinem Vater und dann
ja, ja.
tritt in der, also im Film, das zersplittert dann, das wird gebrochen dann und dann schneidet er dem den Ring vom Finger mit ab dem, und dann ist die Macht komplett gebrochen. Ja. Also er ist dann wirklich gar nicht mehr mächtig, weil seine Macht ist ja an diesen Ring.
Genau.
Gebunden. Und das ist eigentlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon, ob man jetzt behaupten könnte, dass der Tolkien durch die nordische Mythologie auf diese Idee gekommen ist, mit dem, dass er sagt, das ist ja quasi wie das mit Tyr und dem Fenriswolf. Ist das, weiß ich nicht.
Das hat schon eine Ähnlichkeit, auf jeden Fall.
Ja. Aber auf jeden Fall, dieser Finger abschneiden ist irgendwie,
ja, ja.
Also da redet man ja dann auch noch drüber.
Ja, also sag mal so, es hat schon einen gewissen Horror-Effekt oder auch Schock-Effekt einfach, dieses Körperteile verlieren und gerade ja die Hand natürlich, weil das ist unsere wichtigsten Instrumente eigentlich.
Genau, jetzt noch eins und dann müssen wir, glaube ich, echt diese Instrumente zum Kochen nutzen. Und zwar, es gibt noch einen Film von einem Menschen, der am Berg hing und sich die Hand eingeklemmt hatte.
Ah ja, und sich dann irgendwann das
mit dem Taschenmesser raus amputiert hat.
Das ist wahre Geschichte.
Ja.
Und das wurde mal verfilmt, ja.
Und das ist natürlich schon krass, wenn man das jetzt mal, wenn man das jetzt tiefenpsychologisch oder psychoanalytisch oder wie auch immer analysiert, das ist ja, natürlich rettet er sein Leben, aber es ist ja die Selbstmacht-Einschränkung. Ja, aber auch diese also weißt, natürlich ist es körperlich völlig krass, aber das wäre so, ich entmachte mich quasi.
Ja, also ich meine, heutzutage gibt es schon relativ gute Prothesen. Die werden ja auch immer besser. Aber klar, niemand will das verlieren. Und eben, in der Sprache spiegelt sich das wieder, wie bedeutungsvoll die Hände eigentlich sind.
Ja.
Und es ist ja auch oft so in der Evolutionsbiologie einfach, dass unsere Hände uns dann auch von den Tieren unterscheiden, weil wir damit eben Werkzeuge herstellen können, was nicht per se stimmt, weil auch Vögel zum Beispiel Stöcke als Werkzeug benutzen.
Kühe auch, habe ich mal gesehen.
Genau, die
hat den Besen mit der Zunge geschnappt, um sich zu kratzen.
Sehr cool. Aber wir sind halt in der Lage, viel komplexere Werkzeuge herzustellen.
Aber was sehr komisch ist, also es gibt auch die Theorie, dass wir Menschen sind ja deshalb so erfolgreich, nicht weil wir so klug sind, sondern weil wir einen Daumen haben. Und der Delfin, wenn der einen Daumen hätte, dann hätte der die Weltherrschaft.
Aber der wäre halt irgendwo da oben bei der Flosse
und dann hätte er die Weltherrschaft. Aber wusstest du, was ich krass finde, wusstest du, dass Koalas, die haben an jeder Hand 2 Daumen.
Was?
Ja, wirklich.
Ah nee, krass.
Das ist schon crazy.
Wieso haben die nicht die Weltherrschaft?
Das ist schon komisch. Ich glaube, weil die nur Eukalyptus essen.
Und das macht sie nicht aggressiv genug.
Nein, das Eukalyptus ist so selbstvergiftend. Das ist eigentlich giftig. Und deswegen sind die so träge.
Ah,
und
krass.
Und die haben 2 Daumen.
Ja, aber da sieht man mal, wie diese Hand und die Herrschaft und auch die Gewalt, also mit dem Tür wieder zusammenhängen. Und die niedlichen kleinen Koalas, die mag ja jeder. Die sind halt total entspannt.
Es gibt auch diesen Pipettengriff, sagt man ja auch so. Das ist halt so, das, was wir so machen können. Den nutzen wir jetzt zum Knoblauchschneider wahrscheinlich, vermute ich einfach mal.
Nee, der muss heute gar nicht unbedingt rein. Wir bleiben heute ganz klassisch schwäbisch.
Käsespätzle.
Linzer mit Spätzle.
Ah ja, war krass, gut, geil.